Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Derzeit feiern Jüdinnen und Juden das Shavuot-Fest, das sogenannte Wochenfest. Und diese Bezeichnung Wochenfest, die rührt daher, dass man traditionell zählt, nämlich 7 Wochen zwischen den beiden Frühlingsfesten Pessach und eben Shavuot. Es gilt als das jüdische Erntedankfest, weil es in der Zeit der ersten Ernte stattfindet. Und in der hebräischen Bibel heißt es dazu, das Wochenfest sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte. Und welche Rolle dieses Fest heute spielt oder spielen kann, und zwar nicht nur für Jüdinnen und Juden, damit hat sich in den vergangenen 7 Wochen eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern in Berlin auseinandergesetzt. Und mit einer dieser Künstlerinnen sprechen wir in dieser Sendung. Und wir schalten gleich zu unserem Landeskorrespondenten nach Bayern. Nach dem verheerenden Hochwasser vor etwa 2 Wochen wird das Ausmaß der Schäden nach und nach immer deutlicher. Und da schauen wir konkret auf die Kirchen, nicht nur in Sachen Schäden, sondern auch auf die Herausforderungen in Sachen Seelsorge. Und in Bayern ist Tobias Krone unser Landeskorrespondent, der in den vergangenen 2 Wochen viel im Land unterwegs war, die Hochwasserlage, die Folgen vor allem für die Menschen in Bayern beobachtet hat, auch was die Kirchen angeht. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Krone, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sehr sind denn Kirchengebäude und auch Klöster von diesem Hochwasser tatsächlich getroffen worden? Können Sie das beziffern?
Also es gibt vereinzelte, aber es gibt sie, zum Beispiel im Städtchen Schrobenhausen, so ziemlich genau in der Mitte zwischen München, Augsburg und Ingolstadt gelegen. Da ist ein kleines Flüsschen, die Paar, völlig aus dem Ruder gelaufen, über die Jahrhunderthochwassermarke. Und da sind die Stadtpfarrkirche St. Jakob 20 Zentimeter unter Wasser gestanden und die Salvatorkirche in der Vorstadt sogar 40 Zentimeter. Inzwischen sind sie ausgepumpt und werden gerade sozusagen getrocknet. Gottesdienst kann hier wieder aber gefeiert werden. In Passau hat es eine Friedhofskirche und einen Friedhof getroffen. Die Klöster an der Donau, Weltenburg, Metten, Niederalteich, waren teilweise optisch sehr stark von Wasser umschlossen. Das hatte also durchaus biblische Ausmaße für die Mönche dort. Das hat sie sehr fasziniert, haben sie auch in den Medien gesagt. Aber bis auf einen überschwemmten Klostergarten in Weltenburg hat der Hochwasserschutz funktioniert. Die Gründer dieser Klöster waren offenbar clever genug, die Klöster etwas erhöht zu bauen.
Jetzt hat der Augsburger Bischof Bertram Mayer zum Gebet aufgerufen. Gab es da noch andere vergleichbare, ich nenne es mal Solidaritätsbekundungen? Und wie kommt sowas an bei den Menschen, deren wirtschaftliche Existenz ja zum Teil bedroht ist?
Naja, also so richtig geredet hat über sowas eigentlich niemand richtig, wenn man in die betroffenen Gebiete reinschaut und reingeht. Da ging es vergangene Woche erstmal nur ums Grobe. Erst Sandsäcke schleppen, dann die Menschen evakuieren, wo nötig, und dann am Ende das eigene Erdgeschoss, den eigenen Keller auspumpen. Der evangelische Pfarrer Klaus Kuhn aus Ingolstadt war zum Beispiel erstmal selbst bei den Johannitern im freiwilligen Rettungsdienst dabei, hat tausende Portionen Nudeln und Schweinsbraten zubereitet, wie er berichtet hat. Teils hat das Hochwasser auch Geistliche selbst getroffen, wie den katholischen Stadtpfarrer von Günzburg bei Ulm, Christoph Wasserraab. Sein Pfarrhaus steht in der überfluteten Unterstadt. Er erzählte mir, die Feuerwehr habe ihn Sonntagmorgens da vor 10 Tagen früh aus dem Bett geholt. Die Betroffenen sind bis jetzt beschäftigt damit, mehr oder weniger alles aus den Kellern und teilweise Erdgeschoss rauszutragen und wegzuwerfen, haben teilweise noch keinen Strom, haben auf jeden Fall noch kein Telefon. Da ist Verzweiflung, da ist Trauer und auch teilweise Wut. Und ich glaube, sehr treffend hat das ein Notfallseelsorger aus Passau auf dem Portal katholisch.de ausgedrückt: Wir halten den Leuten den Kotzkübel hin, wörtlich. Also auch in meiner Erfahrung als Reporter mit den Betroffenen, da geht's ums Grobe, da heißt es zuhören und schimpfen lassen. Die geistlich-seelsorgerische Arbeit, die kommt, denke ich, erst nach und nach.
Ja, fangen wir doch damit mal an. Eine so wichtige Aufgabe von Kirchen ist ja Seelsorge. Also Sie haben da jetzt mit Seelsorgern auf jeden Fall gesprochen. Wie groß ist deren Aufgabe jetzt? Wie viel haben die jetzt zu tun, sage ich jetzt mal, nachdem die Pegel wieder sinken?
Definitiv groß, so schätzt das der Günzburger Stadtpfarrer Christoph Wasserraab. Und da geht's natürlich vom Gespräch nach dem Gottesdienst bis hin zur Gruppentherapie in Einrichtungen vor Ort, die teils auch von der Kirche getragen werden, um dieses Trauma zu verarbeiten. Er selbst hat das am eigenen Leib erlebt, sagt, da ist plötzlich die Sicherheit und Geborgenheit des eigenen Zuhauses weg. Zuallererst aber gehe es darum, die Betroffenen irgendwie mal kurz aus ihrer Situation, aus ihrer Arbeit rauszuholen und ja, zum Sprechen zu bringen. Deshalb hat sich die Gemeinde zu einem kleinen, spontanen, geselligen Zusammentreffen kommenden Sonntag entschieden. Eingeladen sind alle Betroffenen als erster Schritt sozusagen zur Seelsorge.
Das verheerende Hochwasser in Bayern und die Kirchen im Land, darüber habe ich gesprochen mit Tobias Krone, unserem Landeskorrespondenten in Bayern. Dankeschön. Heute endet das jüdische Shavuot-Fest, das jüdische Erntedankfest. Allerdings geht die Bedeutung von Shavuot über das Thema Ernte nochmal hinaus, denn es erinnert auch an den neuerlichen Empfang der 10 Gebote am Berg Sinai. Und mit diesem Fest haben sich Künstlerinnen und Künstler 7 Wochen auseinandergesetzt. Und das nicht zufällig, denn in diesen 7 Wochen findet das Omer-Zählen statt. 7 Wochen werden eben gezählt zwischen den beiden Frühlingsfesten Pessach und Shavuot. Die Veranstaltungsreihe, die heißt dann entsprechend auch The Omer Count, also das Omer-Zählen. Und gemeinsam konzipiert haben die Performance-Reihe der in Israel geborene und in Berlin lebende Künstler Ariel Aschbel und die deutsch-amerikanische Künstlerin Rachel Liebeskind, die ebenfalls in Berlin lebt und arbeitet. Und mit Rachel Liebeskind konnte ich vor der Sendung reden über Shavuot und darüber hinaus, was hinter dieser Idee steckt, aus einer jüdischen Tradition gleich eine ganze Reihe von Performances zu machen. Frau Liebeskind, fangen wir mal mit Ihnen als Person an. Was bedeutet Ihnen dieses Wochenfest als eine junge, in Berlin lebende Künstlerin in Ihrem eigenen Alltag?
Vielen Dank. Ich bin natürlich säkular, also für mich interessiert es weniger an der Frage von Gott und von Synagoge, aber mehr an der Frage von, was diese Ritualen eigentlich bedeuten und wie wir die jetzt verstehen können, also auch vom säkulären Perspektive, auch in Perspektive von einem Publikum, das nicht jüdisch ist. Und für Ariel und ich, für meinen Mitarbeiter und ich, sind wir sehr interessiert in die Möglichkeiten von diesen Ritualen in einem Theaterkontext sozusagen und was wir da richtig machen können und was neu verstehen dürfen.
Und was sind das für Möglichkeiten?
Es ist eine Möglichkeit, jetzt zu denken, was wir nicht auf die Bühne machen können, sondern was wir mehr als eine Tradition von Performance in einer Gemeinschaft machen dürfen, wo das Publikum dabei ist, wo das Publikum mit uns einen Dialog haben darf. Wir machen zum Beispiel verschiedene Walks, Performance Walk nennen wir das, durch verschiedene Stadtteile in Berlin. Wir machen Performance von Musik in Museen drin. Also das sind Sachen, die viel mehr intim sind als eine frontale Performance auf der Bühne. Und dadurch haben wir einfach eine Möglichkeit, ein bisschen mehr mit dem Publikum zu reden und zu verstehen und einfach, ich glaube, das ist eigentlich eine tiefere Verbindung zwischen Performance und Publikum dadurch.
Wie sind Sie denn, also Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter, eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, eine Veranstaltungsreihe zum Shavuot, also eine künstlerische Auseinandersetzung mit ja jüdischen Traditionen? Was ist das für ein Gedanke, der dahinter steckt?
Die erste Sache ist, es gibt etwas, das heißt der Omer-Zeit, Omer-Zählung. Und das ist eine sehr, sehr, sehr alte jüdische Ritual, denn das beginnt beim Pessach. Das war zum Beispiel am Ende April und das ist dann 7 Wochen lang, also 49 Tage und das endet mit Shavuot. Und diese 49 Tage sind eine sehr heilige Zeit für jüdische Ritualen. Und es gibt da drin auch verschiedene Tage und Ritualen und verschiedene Traditionen, auch in Israel und auch in Diaspora, was da passieren darf. Aber das ist zum wichtigsten Punkt eine sehr heilige Zeit. Und da haben wir gesagt, was für eine Dramaturgie könnten wir mit dieser Zählung machen? Und was bedeutet es auch, so Zeit zu zahlen und Zeit zu markieren? Also dadurch kommt das Idee und das ist mit Shavuot geendet und ein großer Teil Shavuot ist ein Tikkun. Und das Tikkun ist ein mittelalterliches Ritual, wo man die ganze Nacht wach bleibt zusammen, um das Buch von Ruth zusammen zu studieren. Und das kann man überall in der Welt in verschiedenen Synagogen und jüdische Gemeinschaften finden. Und da haben wir gesagt, ich hatte zum Beispiel das nie in meinem Leben gemacht. Ariel hat das tatsächlich schon mal gemacht und da haben wir gesagt, wie können wir das jetzt mit einem Publikum machen, für die ganze Nacht zusammen. Also es hat 21 Uhr angefangen und 5 Uhr morgens waren wir fertig. Und ja, dadurch haben wir richtig viel gelernt, was es heißt, eigentlich zu studieren. Das ist nicht nur zu lesen und zu diskutieren, aber mehr so Musik zusammen zu hören, Bilder anzugucken, Performance von verschiedenen Sängern zum Beispiel zusammen zu hören. Und das gibt auch, das Publikum ist auch einfach dabei. Also das ist nicht so, dieses Bruch zwischen Performer und Publikum gibt es halt mit uns nicht. Und das Tikkun ist auch kein Performance. Es ist sozusagen ein Space von Teilen.
Haben Sie denn das Buch Rut, also aus der hebräischen Bibel, dem Tanach, haben Sie das dann sozusagen auch die Texte gelesen mit den Besucherinnen?
Ja, wir haben also, genau, wir haben, es gibt 4 Kapitel in das Buch Rut. Und die interessante Sache mit Rut ist, das ist ein Buch wie das Buch von Esther, die 2 Bücher, die sich um einen weiblichen Protagonist behandeln, gibt es keinen Gott drin. Und das ist eine Geschichte über die Figur von Frauen, auch in der Bibel, und weibliche Gesellschaft. Und da haben wir richtig drauf konzentriert und auch ein bisschen darüber gelesen. Wir haben auch in Performance tatsächlich die ersten 2 Stunden richtig Torah studiert, zusammen gemacht. Und wir haben aufs Publikum ein bisschen vorbeigebracht, wie das eigentlich wirkt. Weil es ist so ein komplizierter Prozess und so ein altes Prozess. Es gibt so viele verschiedene Wurzeln und Büchern da und verschiedene von Mittelalter bis zum Jetzt Interpretationen, die wir reingebracht haben. Und wir haben einfach versucht, ein bisschen das zu teilen. Was ist so ein Prozess? Und dass es eigentlich ein sehr offener Prozess ist. Und deswegen gehört auch Performance drin, glauben wir.
Jetzt ist natürlich dieses Buch Rut, also die Geschichte, das ist ja eine Geschichte über die, ich nenne es jetzt mal, prekäre soziale Realität einer Frau in einem sehr männlich dominierten Umfeld. Und auch die Geschichte einer Frau, die allein klarkommen muss, aber die bekommt Schutz vor männlicher Belästigung eigentlich ja doch nur durch einen ihr wohlgesonnenen Mann. Eine schonungslose und auch immer noch sehr aktuelle Erzählung. Wie hat denn das Publikum, da waren ja auch nicht nur Jüdinnen und Juden da vor Ort, wie haben die reagiert auf diese Geschichte?
Ich glaube, das hat auch irgendwie gerade in dem Moment sehr viel Sinn gemacht, weil das ist auch eine Geschichte von einer fremden Frau. Sie hat nichts, sie hat keine Wurzeln, sie hat kein Geld, sie hat keine Position, sie hat keine Plattform. Und wie kommt sie denn jetzt durch? Tatsächlich ist es auch wichtig zu sagen, dass Ruth keine jüdische Frau ist. Sie kommt aus Moab, wo wir Moabit herkommen, und sie ist nicht jüdisch. Und sie ist tatsächlich auch die Urgroßmutter von der King David, der eine der berühmtesten Königen in der jüdischen Geschichte ist. Also war es wichtig für uns zu sagen, guck mal, diese Figuren in der Bibel sind nicht alle jüdisch und da können wir auch was dadurch lernen. Wenn man durch diese Grenzen geht von verschiedenen Gruppen, kann man auch was sehr Wichtiges lernen und machen.
Haben Sie denn, Sie haben ja selbst gesagt, Sie sind säkular, haben Sie denn auch dadurch was gelernt über Ihre eigenen Wurzeln?
Na, ich meine, natürlich. Für mich, also ich finde mich immer wie eine fremde Frau, wenn es zu dieser religiösen Orthodoxie kommt, weil für mich ist es halt fremd. Und natürlich gibt es jetzt progressive, orthodoxe jüdische Gemeinschaften, wo Frauen das auch Rabbinern sind und die können auch diese mehr religiöse Ritualen machen. Aber für tausende von Jahren waren Frauen eigentlich fremd dabei. Also wir hatten keine Position in solche Ritualen. Und das Tikkun, soll ich sagen, war auch was nur für Männer. Also ist es wichtig für mich eigentlich, auch als Mutter von der Tochter zu sagen, hey, wir brechen jetzt das, wir machen jetzt was Neues dadurch. Und das war für mich, ehrlich gesagt, ziemlich tief und wichtig, dass ich das jetzt für 8 Stunden mit dem Publikum gemacht habe und dadurch auch echt gespürt habe, okay, ich habe jetzt eine Position hier drin, vielleicht ist es was Neues. Das hat nicht mit dem Mittelalter oder mit von tausenden Jahren Ritual zu tun, aber es ist halt ein neues Ritual und das ist eigentlich eine tolle Sache.
Und haben Sie denn das Gefühl, dass Sie sozusagen die Tradition oder jüdische Tradition für ein nicht-jüdisches Publikum geöffnet haben dadurch?
Ich meine, das ist unsere Hoffnung. Ich glaube, das haben wir gemacht. Ein großes Teil des Projekts für uns ist es, auf jüdisches Leben fokussiert in Deutschland und nicht auf jüdischen Tod, das so öfters ein zentrales Thema ist für deutsches Publikum. Und unser Ziel ist eigentlich, deutsche Nicht-Juden in diese rituelle Beobachtung einzuladen. Und dabei zu sein. Und dass die, deswegen ist es auch halt sehr säkulär. Das ist nicht orthodox, das ist nicht religiös. Das hat mehr zu tun mit dieses Performance-Aspekt von Ritual und dass Leute von allen verschiedenen Religionen dabei sein dürfen und können und auch einen Platz da haben. Mhm. Genau, weil das Brut natürlich nicht jüdisch ist. Also da passt es echt, finde ich.
Sie sagen selbst über Ihre Veranstaltungsreihe, dass die jetzt nicht politisch sein soll oder gar eine Art von Kommentar bieten soll zur aktuellen Lage in Israel und Gaza nach dem 7. Oktober. Das ist in diesen Tagen aber ja nicht gerade selbstverständlich. War das schwierig für Sie?
Naja, natürlich denken wir daran. Natürlich hat das viel mit unserer Community zu tun, viel zu tun, woher wir kommen und wo wir die Familie haben. Aber was Ariane und ich immer sagen, wenn wir zusammenarbeiten, gerade in der Zeit, mit solche richtig tiefe jüdische Themen und auch in Deutschland mit deutsch-jüdisches Geschichte, was natürlich ziemlich schrecklich ist. Guck mal, Leute haben jetzt so viel gesagt. Es gibt so viele Positionen, es gibt so viel Kommentar. Es gibt halt so viel Content, gerade an dem Thema. Und was uns interessiert, ist gerade nicht diese Politik zu artikulieren. Natürlich gibt es alle Leute, die reinkommen, wenn die sehen, dass es ein jüdisches Performance ist, haben natürlich ihre eigene Politik, die kommen damit rein und die dürfen natürlich alle Politik haben, die sie wollen. Wir zensurieren nichts. Aber uns ist es mehr interessant, dass Leute mit ihrer eigenen private Politik sozusagen, was mit diesen Metaphern und Signalen und Kunst dadurch was Neues sehen. Und uns ist es ja wichtig, dass das offen ist.
7 Wochen Kunst als Auseinandersetzung mit dem jüdischen Shavuot-Fest. Darüber habe ich gesprochen mit der Künstlerin Rachel Liebeskind, die diese Reihe zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern konzipiert hat. Maria Montessori ist eine, vielleicht sogar die bekannteste Pädagogin der Welt und ihr Name ist zur Marke geworden. Bis heute tragen ja Schulen und Kitas die Italienerin als Etikett. Der Mensch jenseits des Labels gilt aber als umstritten. Vor allem in den vergangenen Jahren haben Untersuchungen mehr und mehr hingewiesen auf problematische Passagen in den Schriften von Montessori. Problematisch wegen des teils rassistischen Inhalts. Ein Spielfilm über ihr Leben, der derzeit in den Kinos läuft, unter dem Originaltitel La Nouvelle Femme, also die neue Frau, der lässt diese Debatten allerdings genauso außen vor wie die Frage, welchen Einfluss hatte der Katholizismus in Montessoris Heimat Italien auf ihr Denken. Denn auch diese Frage wird mehr und mehr diskutiert. Wolfgang Martin Hamdorf stellt uns den Film im Kontext dieser Debatten vor.
Seit Evas Sündenfall wurde allen Frauen ständig und immer wieder eingetrichtert, dass Wissen eine Sünde sei. Dem ist nicht so. Frauen müssen sich aus der Apathie befreien. Sie müssen aus dem Schatten der Unwissenheit treten, sich den Wissenschaften stellen, um sich zu emanzipieren.
Eine engagierte junge Frau kämpft gegen die Vorherrschaft der Männer in der Wissenschaft. Gegen alle Widerstände studiert sie Medizin und wird die erste approbierte Ärztin Italiens. In der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern entwickelt sie ihre besondere pädagogische Methode, die dem Kind Raum und Zeit zur selbstständigen Entwicklung lässt. So erzählt der Spielfilm Maria Montessori der französischen Regisseurin Claire Todorov die frühen Jahre der italienischen Reformpädagogin.
Ich habe zum ersten Maria Montessori kennengelernt, als ich für einen Dokumentarfilm recherchiert habe. Und es war über Reformpädagogik während dem Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen den zwei Weltkriegen. Ja. Und damals war sie irgendwie die berühmteste Pädagogin und auch wie eine Diva. Ja. Die alle haben nur über sie gesprochen, aber sie war wirklich eine unglaubliche, starke Frau für diese Zeit. Und das hat mich wirklich fasziniert.
In ihrem Film habe sie Montessori als junge Frau zeigen wollen, bevor sie zur Ikone der Reformpädagogik wurde, bevor der Name Montessori eine Marke wurde. Die problematischen Seiten dieser Ikone allerdings, die lässt der Film außen vor. Jüngere Debatten, in denen rassistische Ansichten in Montessoris Schriften kritisch diskutiert werden, sind in den Film nicht eingeflossen. Bereits vor 2 Jahren stellte der Bildungswissenschaftler Stefan T. Hopmann anlässlich des 70. Todestages von Maria Montessori in einem Artikel die Frage, wie faschistisch ist Montessori? Dabei thematisierte er unter anderem die Nähe der Pädagogin zum Mussolini-Regime. Anfang 2024 erschien außerdem das Buch »Der lange Schatten der Maria Montessori – Der Traum vom perfekten Kind«. Darin analysiert die Bildungswissenschaftlerin Sabine Seichter rassentheoretische Denkstrukturen im Werk der berühmten Pädagogin, hier im Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur.
Das perfekte Kind ist, ein Zitat, das Kind einer perfekten Rasse. Diese perfekte Rasse ist, kann man fast sagen, natürlich der Inbegriff, das Narrativ des weißen europäischen Mannes.
Die Pädagogik sei für Maria Montessori nur ein Mittel zum Zweck einer Verbesserung der Gattung Mensch gewesen, besonders der weißen europäischen Spezies, so Sabine Seichter.
Sie stellt sich ständig griechische Schönheitsstatuen vor, die also körperlich makellos sind, ästhetisch vollkommen. Und ihr Traum, ihre Vision, fast schon Obsession war es nun, aus diesen Statuen, die in Marmor natürlich gehauen sind, das Kind aus Fleisch und Blut zu zeugen, zu züchten. Also ein Kind, das perfekt ist, ein Kind, das ästhetisch, körperlich, intellektuell, moralisch das vollkommene Kind ist.
Um das einzelne oder gar beeinträchtigte Kind sei es ihr dabei nicht gegangen. Die Starpädagogin sei in erster Linie immer Ärztin und Biologin gewesen. Doch auch der Katholizismus habe ihr Denken geprägt, sagt Marcello Caruso, Professor für historische Bildungsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bei Maria Montessori mische sich das positivistische, naturwissenschaftliche Erkenntnisinteresse mit einer katholisch-spirituellen Tradition.
Die Mittel sind stark interventionistisch, technokratisch, wenn man das so will, kleinregulierend. Aber die Zielsetzungen und die Denkfiguren, ne, so die Optimierung des Kindes, das Heil und so weiter, das sind weiterhin religiös geprägte Denkfiguren.
Maria Montessori arbeitete mit Teilen der römisch-katholischen Kirche zusammen. Doch es gab auch Misstrauen von Kirchenleuten, weil sich die gläubige Katholikin mitunter von reinen Dogmen entfernte. Besonders in der Theosophie fand sie die Mischung aus Naturphilosophie und esoterischen Elementen, die auch ihr eigenes Werk charakterisierten.
Die Theosophie hatte als sehr, sehr einflussreiche Geistesrichtung, ja, der Jahrhundertwende großen Anteil daran, moderne Elemente und spirituelle Elemente zusammenzubringen. Und das ist ein Programm, das für Maria Montessori äußerst attraktiv war.
Enger und strenger wurde Maria Montessori dann, wenn es um die Reinheit ihrer eigenen Lehre ging. So kam es zum Bruch mit kirchlichen Kreisen, aber auch mit dem Mussolini-Regime, aber auch immer wieder mit den eigenen Anhängern. So etwa ihr Zerwürfnis mit der deutschen Pädagogin Clara Kruhnwald und der deutschen Montessori-Gesellschaft, die Maria Montessori selbst als zu sozialistisch und atheistisch empfand.
Und sie war sehr darauf bedacht, das Monopol über ihre eigene Marke zu behalten.
Nicht selten ging es ums Geld. Ab ihrem 30. Lebensjahr lebte sie ausschließlich von der Verbreitung und vom Verkauf ihrer pädagogischen Methode. Denn die Lizenzen an ihrem pädagogischen Spielzeug vergab nur sie und bereiste so als Handlungsreisende in eigener Sache die ganze Welt. Und das, so Marcello Caruso, ist das Entlarvendste für das Bild Maria Montessoris.
Nicht nur vielleicht dieser rassistischen Horizont, den biopolitischen Horizont, weil man kann immer sagen, ja gut, war Horizont der Zeit. Viele waren in diesem eugenischen Diskurs unterwegs, Sozialisten auch, ja, und eine Idee der Verbesserung spielt eine Rolle, sondern dass sie als eine Art eigennützige Unternehmerin auch agierte. Es ist nicht nur eine Frau, die sich opfert, damit alle Kinder auf der Welt glücklich werden.
Die Montessori-Pädagogik ist einflussreich bis heute. Sie hat sich allerdings in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt und modernisiert.
Weltberühmte Pädagogin und umstrittener Mensch Maria Montessori im Kino und in aktuellen Debatten. Beides hat uns Wolfgang Martin Hamdorf vorgestellt. Damit endet Tag für Tag für heute. Luisa Mayer hatte die Redaktion. Hier folgt gleich nach den Nachrichten wie immer donnerstags unser Verbrauchermagazin Marktplatz. Und bei Jule Reimer geht es heute um dieses Thema. Zwischen Geräteschuppen und Tiny House, was es für ein Gartenhaus braucht. Und Sie können sich beteiligen an dieser Sendung wie immer unter der Hörernummer 00800 4464 4464 oder marktplatz@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.